Das war der brandneue Titel von Crazy Sally, Yourself. Und Being Yourself unter anderem ist auch Thema des heutigen Talks. Und zwar habe ich getalkt bei Pink Channel Dyke Edition. Das ist nämlich die Sendung, die ihr gerade hört. Ich habe getalkt mit Julia Monroe von der DGTI, und zwar der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Wir haben vorher ein Zoom-Video gemacht, beziehungsweise ein Interview. Also hört jetzt einfach mal rein.
Hallo Julia, bitte stell dich doch mal vor. Wer bist du, was machst du, ne? Und wie lebst du, wie liebst du?
Ich bezeichne mich viel eher als Menschenrechtsaktivistin für soziale Minderheiten, und da zählt das Thema Trans für mich, steht an oberster Stelle. Ich bin bei der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und bin sehr politisch engagiert, um das Transsexuellengesetz abzuschaffen, um die Situation von Transmenschen im Allgemeinen zu verbessern und auch so die sozialrechtliche Schiene, also alles, was mit medizinischen Maßnahmen und Krankenkassen und so zu tun hat, also die gesamte Gesundheitsversorgung für Transpersonen zu verbessern.
Du hast eine Transition hinter dir. Den Weg dorthin, den, glaube ich, irgendwie zu finden, ist jetzt in Anführungsstrichen nicht mehr so schwer. Also dann suche ich mir in meiner Stadt eine Selbsthilfegruppe oder ich wende mich an das DGTI. Es gibt ja auch noch andere Geschichten. Was mache ich aber oder wo finde ich mein Zuhause, wenn ich schon transitioniert habe? Was danach kommt? Also wie geschlechtsangleichende OPs sind oder nicht und wie ich eine Namensstandsänderung mache. Ich glaube, das erfahre ich relativ schnell, behaupte ich jetzt mal. Mhm. Aber wie geht's dann noch weiter?
Also die meisten, die haben ja so das Streben danach, ein gutes Passing zu erreichen. Das heißt, dass man in dem geäußerten Geschlecht so perfekt, in Anführungsstrichen, sich präsentieren kann, um möglichst unterm Radar zu verschwinden. Ja, also dass man eine Transition von Mann zu Frau beispielsweise, wenn alle OPs durch sind, spielt die Stimme natürlich eine sehr große Rolle auch, so dass man gar nicht mehr in der alten Geschlechtsrolle irgendwie wahrgenommen wird, sondern im Idealfall völlig in der Gesellschaft integriert wird, in dem neuen Geschlecht ankommt. Und das ist so der Hauptwunsch, würde ich mal sagen, dass das nicht immer Thema ist, sondern dass es einfach als normaler Teil des Lebens irgendwie anerkannt ist. Und wer das geschafft hat, der führt dann auch ein Leben wie jeder andere oder cis-heteronormative Mensch auch. Die führen dann Beziehungen, sind im Arbeitsleben integriert und so. Das gibt es natürlich alles. Also ich glaube, diejenigen, die so sichtbar sind, das sind halt die, die aktivistisch tätig sind. Aber es gibt natürlich auch eine ganz große Vielzahl an Menschen, die das überhaupt nicht zum Thema machen und das auch gar nicht wollen. Es entscheidet ja jeder für sich, wie er sich präsentieren möchte oder welchen Weg er für sich eingeschlagen hat. Und wenn jemand sagt, ich möchte das gar nicht zu meinem Hauptthema machen, dann ist das vollkommen legitim. Andere wiederum wollen eher für Sichtbarkeit sorgen und so. Auch das ist legitim. Das hat beides seine Berechtigung, finde
ich. Aber das mit dem Passing ist ja, glaube ich, bei Transfrauen, die nicht relativ früh auch schon Hormonblocker bekommen haben, etc., da ist ja das Testosteron durch den Körper gegangen. Das ist, ich sage jetzt mal, vermännlicht, der Körper. Ja. Ja. Und dann macht es das ja natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn du von relativ früh auf an schon Hormonblocker bekommen hast oder Pubertätsblocker heißen die, glaube ich, um dich eher auch in das Geschlecht einzufügen. Das ist, glaube ich, noch nicht die Norm, oder?
Es ist natürlich schwieriger, wenn jemand 30, 40 Jahre männlich sozialisiert wurde und dann die weibliche Geschlechtsrolle lebt. Da hat man natürlich sich auch Verhaltensweisen angeeignet, die man eher als männlich definieren würde heutzutage, ja. Da ist dann oftmals, Männer durften nicht weinen, die müssen stark sein, die müssen hart sein, die müssen durchsetzungsfähig sein und so weiter. Und das sind halt keine Attribute, die man Frauen zugeschrieben hat. Und wenn das dann plötzlich in der weiblichen Rolle genauso stattfindet, dann denkt man, oh, das ist aber nicht typisch weiblich, so. Also diese Probleme, die gibt's häufig, und ja, wobei ich das nicht mal als Problem sehe, sondern es ist einfach so, und da bitte ich einfach auch immer alle drum, dass sie das so mit akzeptieren und berücksichtigen. Und ich stelle dann auch immer in Frage, was ist denn typisch männlich und was ist denn typisch weiblich?
Wie empfindest du denn dein Passing so im Großen und Ganzen?
Optisch ist das
Auf Fotos ist das immer, passt das eigentlich fast immer oder relativ häufig. So im Alltag auf der Straße werde ich trotz allem immer wieder erkannt.
Ja.
Weil ich erstmal, ich bin 1,92 groß, da falle ich schon so oder so auf. Und dann, ich sag mal, auf Entfernung erkennt man es vielleicht nicht direkt, aber in dem Moment, wo ich mich dann umdrehe und die Leute an meinem Gesicht sehen, dann ist das schon sehr deutlich. Und
aber es ist für dich völlig in Ordnung, oder?
Nee, in Ordnung kann man nicht sagen. Das ist dann schon auch verletzend teilweise, aber man arrangiert sich mit der Zeit. Also das ist so, das ist auch das Tragische daran, dass man sich daran gewöhnt.
Ja, das ist generell, glaube ich, in der Szene, an Gewalt gewöhnen wir uns.
Ja.
So traurig das ist.
Aber genau das ist auch das Problem. Also das, ich bin ja da politisch sehr engagiert und bin auch mit den verschiedenen Polizeikräften und so da in Kontakt. Und die sagen auch immer, das ist ja das Schlimme daran, dass wir uns so daran gewöhnen und dann auch keine Anzeigen stellen oder sowas, wenn man jetzt irgendwie beleidigt oder in irgendeiner Form diskriminiert wird, weil es für uns schon sozusagen zum Alltag gehört. Und genau da ist das Problem, dass die Polizei, wenn keine Anzeigen eingehen, dann haben die gar keine Möglichkeiten, irgendwelche Präventionsmaßnahmen irgendwie zu erstellen und zu sensibilisieren oder Täter zu fassen, Statistiken zu erstellen und so weiter. Deshalb ermutige ich alle Leute, wenn euch was passiert, auch wenn ihr nur Schwuchtel oder was weiß ich was gerufen werdet, dann geht zur Polizei und zeigt das an. Auch wenn man das im Vorfeld weiß, dass es ins Leere läuft. Es ist statistisch erfasst und nur so kann sich dann auch langfristig was verändern.
Und mal ernsthaft, wenn ich das regelmäßig machen würde, dann würde ich irgendwie einmal die Woche irgendwie bei der Polizei vorstellig werden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, oder?
Und das ist ja das Tragische. Und wenn das jeder mal machen würde, dann würde bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft, die würden dann feststellen, da ist so viel, da müssen wir doch mal was tun.
Ja,
okay. Und natürlich ist das für einen selbst immer eine Belastung. Also das kostet Zeit, das kostet Nerven. Man muss sich damit auseinandersetzen, dann kriegt man Antwort, dann wird man noch zu einem Zeugengespräch geladen und so weiter. Das ist natürlich sehr auch mit Aufwand verbunden, ne? Und da muss man sich überlegen, wer möchte. Also viele wollen sich das einfach nicht antun. Die wollen das am liebsten wegschieben und in Ruhe leben können. Und deshalb passiert das halt zu wenig. Also wie ich finde, viel zu wenig.
Und ist die DGTI denn jetzt auch in Verbindung mit Gewaltverbrechen präventiv tätig?
Vor kurzem gab es diesen Hassangriff auf die Transfrau in Frankfurt. Da waren wir also muss ich die Polizei sehr loben, waren wir in sehr gutem Austausch mit denen. Und die haben dann aufgrund unserer Gespräche auch explizit erwähnt, dass es eine LSBTI-feindliche Straftat gewesen ist. Weil in der Regel kommt ein Polizeibericht. Wenn man Glück hat, wird von Frau gesprochen. Wenn es ganz schlecht läuft, schreiben der Mann in Frauenkleidern oder so. Und aufgrund dieser Zusammenarbeit wurde das dann auch explizit als Hasskriminalität gegen LSBTI so benannt, in dem Pressebericht so veröffentlicht. Und genau so kann man auch für Sichtbarkeit sorgen. Und das ist eine Form der Prävention, die wir dann machen, dass wir da zumindest mal einen Beitrag dazu versuchen, einen Beitrag zu leisten. Ja.
Ich habe jetzt mal eine ganz andere Frage, was mich schon immer so ein bisschen interessiert hat. Dieses LSBTI oder auch, wie wir von einigen Personen kennen, LSBTTIQ. Und so. Man kann sich über die einzelnen Buchstaben ja streiten. Aber da frage ich mich, was das T, also das Trans, eigentlich und das Inter vor allen Dingen auch da ein bisschen so drinnen zu suchen hat, weil Lesben, Schwule und Bi-Personen, da geht es um die Sexualität, um die gelebte Sexualität.
Richtig.
So. Bei Trans und Inter sind das ja nicht unbedingt Themen, die Sexualität betreffen.
Nee.
So. Und insofern frage ich mich manchmal, warum verortet ihr euch dort? Oder ist das auch von außen aufgezwungen?
Ich glaube, das ist historisch gewachsen.
Okay.
Transmenschen, oder ich sag mal gerade hier, wenn wir jetzt an Stonewall denken, da waren ja auch Transmenschen ganz weit vorne und man zählte sich irgendwie zur homosexuellen Bewegung irgendwie mit dazu. Und so ist das, glaube ich, historisch entstanden und wurde dann immer wieder in einen Topf geworfen. Und dass dieses Thema Trans und Inter da so automatisch mit reingerutscht ist und erst so in den letzten Jahren versucht man die Geschlechtsidentität aus dem Schatten der sexuellen Orientierung so auszulösen. Und da gibt's ja auch mittlerweile gute Aufklärungsprogramme, häufig Erklärungsvideos von Öffentlich-Rechtlichen oder bei YouTube und so weiter, dass das eigentlich getrennt betrachtet muss. Also ich glaube, dass die sexuelle Orientierung genauso, ich sag mal, angeboren ist, wie die Geschlechtsidentität. Wenn jemand sein Outing bei der Geschlechtsidentität hat, erfahre ich, dass viele sagen, ja, ich war ja schon immer dann lesbisch oder wohl oder bi. Oder einige sagen dann, ja gut, jetzt habe ich mich geoutet, jetzt kann ich mich ja auch freier fühlen und lebe auch meine Sexualität ein bisschen offener. Aber ich kann nicht behaupten, dass ich das durch das Outing dann auch die sexuelle Orientierung ändert. Also bei mir definitiv nicht.
Okay, es gibt ja einen alten Konflikt zwischen queer Feministinnen und Radikalfeministinnen. So, und es gibt unter anderem eine Strömung, die behauptet, dass dieses Transitionieren von Frau zu Mann eigentlich nur passiert, weil es so schwierig ist, in dieser Gesellschaft lesbisch zu sein. Und dann doch lieber ein Transmann zu sein, damit man endlich die männlichen Vorteile dieser Gesellschaft genießen kann, um an Frauen ranzukommen.
Also eine Geschlechtsangleichung durchzuführen, das macht man nicht, weil man sich irgendwelche Vorteile, in welchem Kontext auch immer, erhofft. Das hat ganz viel mit ganz schlimmen Belastungen zu tun, sowohl medizinisch, die körperliche Veränderungen, die da stattfinden und so weiter. Dann kommen familiäre Konflikte dazu, psychische Schwierigkeiten durch Ausgrenzung und falsche Anrede im behördlichen Kontext und so weiter. Das sucht sich keiner freiwillig aus, der sich ein besseres Leben erhofft. Im Gegenteil, der erfährt dadurch ein schlechteres Leben. Deshalb finde ich diese Argumentation so schwierig, das so zu unterstellen. Ich behaupte einfach, das sind Leute, die haben sich mit der Thematik einfach noch nicht genügend auseinandergesetzt.
Es gibt auch diese Strömung. Und ich bin schon der Meinung, man soll versuchen, sich mit denen zu unterhalten. Ich habe es wirklich gemacht. Aber die sind halt auch eine andere Generation. Sie sind älter, haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Und da geht es natürlich schon um dieses alte Thema, Transfrauen betreten oder nehmen sich Frauenschutzräume. Und das betrachten die als Bedrohung. Ich respektiere gerne mal, dass sie vielleicht nicht so schöne Erfahrungen gemacht haben. Dann diskutierst du die ganze Zeit mit denen und versuchst ihnen zu sagen, naja, euer Leidensweg, den ihr ganz offensichtlich aus persönlichen Gründen habt, schmälert ja nicht irgendwie den Leidensweg einer Transperson. Man muss sich das vorstellen. Du bist, ich weiß nicht, zwischen 10 und 30 Jahre lang an einem Körper und wirst von außen gelesen, der du nicht bist. So. Und dann irgendwie transitionierst du endlich und dann bist du noch schlimmerer Gewalt ausgesetzt. Das ist doch ein Leidensweg, den man nicht absprechen kann, meines Erachtens nach. Und irgendwann, nachdem dann die Argumentationen ausgegangen sind, wurde mir an den Kopf geschmissen, ja, aber Männer nehmen sich immer unsere Räume, weil Männer das immer tun.
Da sieht man das klassische Bild, dass Transfrauen nicht als Frauen anerkannt werden, sondern noch immer, da hat man das Bild im Kopf, das sind verkleidete Männer. Und ich finde es höchst problematisch, hier Opferhierarchien zu generieren.
Ja.
Und zu sagen, euer Leid ist geringwertiger als unser Leid. Was ich erfahre oder was ich in diesem Kontext immer wieder erlebe, dass eine Transfrau, die eine vollständige Geschlechtsangleichung operativ vorgenommen hat, als weniger gefährlich eingestuft wird, als eine Transfrau, die ihre Operation noch nicht durchgeführt hat. Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt welche, die können das aus gesundheitlichen Gründen gar nicht machen und so weiter. Und da stelle ich immer wieder fest, dass diese Gewalt, die man Transfrauen zuspricht, dass die an Geschlechtsteilen festgemacht wird. Und dass mit einem männlichen Körperteil mehr Gewalt gegen Frauen angewendet werden kann als ohne. Und wenn man Menschen grundsätzlich in Geschlechtsteile kategorisiert, dann finde ich das schwierig. Also wir sind mehr als das, was wir an unserem Körper dran haben oder wie unser Körper gestaltet ist. Mhm. Ich finde es schade, dass man nicht den Menschen als sich sieht, wie der Mensch ist, sondern immer an äußerlichen Konstitutionen irgendwie festmacht.
Das war Teil 1 unseres Interviews mit Julia Monroe. Zur Entspannung hören wir jetzt erstmal ein bisschen Aura. Das neueste Lied ist Dead Girl. Friend of mine is a black suitcase.